Sehr geehrter Herr Erzbischof, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Repräsentantinnen und Repräsentanten der Stadt, der Universität, der Medien, sehr verehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für die Einladung und für die besondere Ehre, die Sie mir dadurch zukommen lassen, hier einen Eröffnungsvortrag zu halten, zumal als evangelischen Theologen, wie man bei der Vorstellung ja gemerkt hat. Ich sehe darin auch einfach ein sehr großes Vorschussvertrauen, dass Sie das wagen und nehme das sehr dankbar und demütig an. Gründe und Abgründe des Vertrauens, das ist das Thema, zu dem ich sprechen werde und das ich morgen vertiefen werde. Wenn man über Vertrauen spricht, ist ja häufig Gefahr im Vollzug. Von Vertrauen spricht man vor allem dann, wenn es fehlt. So heißt es in einer jüngeren Monographie zum Thema. Und man weiß es aus der Politik, wenn man erst mal da gelandet ist, dass einem der Bundeskanzler oder die Kanzlerin das Vertrauen aussprechen muss, ist man in der Regel kaum noch zu halten. Vertrauen ist in der Tat fragil und wenn es erstmal Thema wird, brennt es oft schon. Vertrauen ist der Anfang von allem. So traute sich damals eine größere deutsche Bank in die Werbung zu gehen. Also sie hatte vor 30 Jahren auch Gründe dazu, nicht? Also ich kann mich erinnern, als junger Mensch, so auf Partys sang man oft Lieder eines Sängers namens Marius Müller-Westernhagen. Er hat damals den Hit geschrieben, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Und darin reimt er unter anderem, glaubst du an den lieben Gott oder an Guevara? Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in bar. Wenn die Menschen so singen und grölen, muss man sich keine Sorgen machen. Das waren noch gute Zeiten für die Bank. Gott und Kirche hatten da schon schlechtere. So, Sozialismus auch. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Dezember 2008 galt diese Werbung der Deutschen Bank als Peinlichkeit. Es hieß damals, die wichtigste Währung der Finanzmärkte heißt Vertrauen, doch keine Notenbank kümmert sich anscheinend um die Stabilität dieses knappen und wertvollen Gutes. Ich möchte das an der Stelle nicht weiter auswalzen. Der Landeshauptmann hat da Wesentliches zu gesagt, wie das Stichwort Vertrauenskrisen sich in den letzten 10 Jahren durchgearbeitet hat, durch die Politik, durch die Medien, durch die Wissenschaft. Wörter wie Systempresse oder Lügenpresse, Vertrauensverlust und so weiter greifen um sich. Ich muss das nicht weiter vertiefen. Die Abgründe sind uns hinreichend bekannt. Was ist Vertrauen? Und was kann die Theologie zu diesem Thema beitragen? Ich möchte in drei Zugängen einen Grundbegriff von Vertrauen zunächst einmal erschließen. Niklas Luhmann, Soziologe aus Bielefeld, schlug einmal die Kurzfassung vor. Vertrauen ist ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Vertrauen wird nötig, wo man nicht mehr durchblickt, wo man alles im Griff hat und Bescheid weiß. Da vertraut man nicht, da kann man und da weiß man. Und nach Luhmann ist es Merkmal der modernen Gesellschaft, die hochkomplex ist und extrem ausdifferenziert, dass sie immer mehr Felder und Lebensräume schafft, in denen kaum noch einer wirklich durchblickt. Insofern produziert die Moderne von sich aus immer mehr Notwendigkeit dafür, schlicht zu vertrauen, was passiert. Denn diejenigen, die wirklich wissen, was passiert, wenn man sein Notebook anschaltet, sind bekanntlich wenige. Die meisten funktionieren und wenn es nicht mehr weitergeht, macht man es an und aus und danach ruft man irgendeine Hotline an. Aber man weiß nicht wirklich, was man tut. Systemvertrauen ist allgegenwärtig notwendig. Und das ist in dieser Erklärung von Vertrauen eine witzige Pointe. Vertrauen ist offenbar immer schon da. Vertrauen ist immer schon vorausgesetzt in einer hoch ausdifferenzierten Gesellschaft, weil ohne Systemvertrauen wir schlicht gar nicht mehr existieren könnten. Ich möchte dem eine zweite Perspektive entgegenstellen, und zwar eine historische Perspektive. Die Historikerin Ute Frevert hat in einem Buch über Vertrauensfragen mal eine Querschnittsuntersuchung von Vertrauensverständnissen der letzten 250 Jahre vorgelegt. Und das ist auch aus theologischer Hinsicht sehr interessant. Sie nimmt viele Lexika des 18. Jahrhunderts zur Kenntnis und macht die aus heutiger Sicht interessante Bemerkung: Vertrauen stand nicht so hoch im Kurs. Es gab ein Vertrauen, was so Mitte des 18. Jahrhunderts Vertrauen genoss, das Gottvertrauen. Darauf konnte man sich einigen. Wer auf Gott vertraut, so, der hat nicht auf Sand gebaut. Der verlässt sich auf stabilen Grund. Der Glaube an Gott, das ist vertrauenswürdig. Und wer an Gott glaubt, weiß, die Welt ist trügerisch. Trau schau wem? So ein altes Sprichwort kann man bis in die frühe Neuzeit, bis ins späte Mittelalter zurückverfolgen. Man ist grundsätzlich erstmal skeptisch. Im innersten Kreis der Familie vertraut man sich aber. Die Welt, die Gesellschaft, die Politik, die Medien, Misstrauen zeichnet den Klugen aus. Mit der Aufklärung verschiebt sich's immer mehr. Nun wird es für politisches Führungspersonal wichtig, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Jetzt, wo sie wussten, dass man gekrönte Häupter köpfen kann, wie in Frankreich, merken sie auf einmal, da ist was dran. Also die Menschen müssen uns vertrauen, wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. So, und sie beschreibt eine sehr interessante Geschichte, wie das Vertrauen eine ungeheure Karriere macht. Jeder will es. Es zu geben, da ist man ein bisschen zurückhaltender, aber ob die Politik oder die Wirtschaft, ob in Liebesbeziehung, überall geht es um Vertrauen, um Zuverlässigkeit, um Durchsichtigkeit, keine Experimente, Vertrauen wagen, das wird eine Ressource, die immer höher im Kurs steht. Der einzige Sektor, wo Vertrauen immer krisenhafter wird, scheint der religiöse Sektor zu sein. Dieser Überblick zeigt aber auch schon, es ist wahrscheinlich problematisch, von dem Vertrauen zu reden, als wäre Vertrauen überall dasselbe. Das steht ja nicht unbedingt fest, das war vor ein paar hundert Jahren so, aber das Vertrauen auf Gott, das Vertrauen auf eine politische Partei, auf die Deutsche Bahn oder auf die Demokratie, ist es dasselbe oder sind es Haltungen, die, wenn es hochkommt, eine gewisse Familienähnlichkeit miteinander haben, dass wir sie unter demselben Begriff subsumieren können? Mindestens fragen muss man das. Ich möchte einen dritten Zugang wählen, einen philosophischen von Martin Hartmann. Der wird am Mittwoch hier auch sprechen, darum muss ich es nicht so ausführlich machen. Sie sehen hier seine Definition von Vertrauen auf der Folie. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, weil es gibt so schöne deutsche Sätze, die kann man sich so mit seinem schriftlichen Verstand einigermaßen einverleiben, sie zu hören oder in die Hände klatschen, hat denselben Effekt. Es ist irgendwann ein Geräusch. Ich halte es aber für eine sehr, sehr gute Definition, also für eine sehr kluge. Und wenn man viel Zeit hat, kann man auch viel daraus machen. Ich möchte einfach nur zwei Dinge hervorheben. Also zum einen, Vertrauen steht immer in einem praktischen Handlungszusammenhang. Wenn jemand sagen würde, die Menschheit, ich habe sie aufgegeben, das mit dem Klima, das wird nichts mehr, aber ich habe ganz tiefes Vertrauen darauf, dass es woanders in diesem Universum noch Leben gibt. Darauf vertraue ich, also geht schon irgendwie weiter. Heutzutage würde man sagen, diese Haltung ist so ein bisschen weird, ein bisschen merkwürdig, weil man sagen würde, warum und was hat das mit Vertrauen zu tun? Es ist egal, es ist für die Menschheit egal, es ist für dich persönlich egal, es ist ein überflüssiges Vertrauen. Das ganze Wort ist hier deplatziert. Vertrauen tun wir tatsächlich, wo wir in eigenen praktischen Handlungszusammenhängen berührt sind. Da ist der sinnvolle Ort von Vertrauen. Was ich selbst hier in diesem Zitat durch Fettdrucke gehighlightet habe, ist ein besonders wichtiger Akzent, finde ich: Akzeptanz der durch Vertrauen entstehenden Verletzbarkeiten. Ich glaube, das ist ein Schlüsselmoment, und in einer zweiten Monographie hat Martin Hartmann das nochmal besonders auch hervorgehoben. Wo wir von Vertrauen reden, sind wir immer in irgendeiner Weise verletzlich. Da steht etwas auf dem Spiel, und im Vertrauen sind wir bereit, diese Verletzlichkeit zu akzeptieren. Wir versuchen nicht, maximale Sicherheit zu erzwingen, sondern akzeptieren einfach Verletzlichkeit und überlassen uns dem oder der anderen, der wir in irgendeiner Weise vertrauen. Das waren drei Perspektiven, soziologisch, historisch, philosophisch. Noch einmal die Frage, was kann man aus theologischer Sicht dazu beitragen? Jetzt würde ich natürlich ganz gern so sagen, die Theologie kann dazu jetzt was Großartiges beitragen, weil wenigstens Kirche und Theologie heute noch so hohes Vertrauen genießen, dass alle sehr gespannt sind, was jetzt kommt. Aber ein leicht flaues Gefühl habe ich dabei schon. Jetzt bin ich kein Freund des Katastrophierens, also natürlich genießen Kirche und Theologie heute noch Vertrauen. Sonst säßen wir nicht mit dieser Tagung hier in dieser Aula. Wenn man kein Vertrauen mehr genießt, ist man in irgendeinem feuchten Keller im Industriegebiet und schimpft über die Welt. Offensichtlich steht's ja noch nicht so ganz schlecht um Kirche und Theologie. Es ist schon noch interessant, was man sich dafür Gedanken macht. Aber das ist doch nun auch klar. Kirche, Vertrauen auf Kirche, das ist angegriffenes Vertrauen. Das ist sehr fragil gewordenes Vertrauen. Wir wissen alle die Gründe dafür. So, und das müssen wir, glaube ich, ernst nehmen. Was ich vorschlagen möchte, ist Folgendes. Warum aus theologischer Sicht, aus kirchlicher Sicht etwas zum Thema Vertrauen? Vertrauen gehört zum Kerngeschäft des Religiösen. Seit Jahrtausenden, seit Abraham an. So, und was wir in der christlichen Religion als Glaube bezeichnen, besteht zu einem erheblichen Teil aus Vertrauen. Nicht nur, aber Vertrauen macht da schon ein gewichtiges Moment von aus. Und in einer langen Geistesgeschichte ist dieses Moment des Vertrauens immer wieder ins Verhältnis gesetzt worden zu anderen Grundhaltungen des Menschen, zu Liebe, zu Hoffnung, zu Zuversicht, zu Gewissheit, zu anderen Wissenschaftsformen, zu allen möglichen Herausforderungen. Und als Kirche haben wir auch historisch sehr viel Erfahrung darin gesammelt, wie man Vertrauen aufbaut, wie man mit Vertrauen arbeitet, leider Gottes auch, wie man Vertrauen missbraucht und auch, wie man Vertrauen verliert. Und es ist für uns alle in Kirche und Theologie seit vielen Jahren eine sehr ernste Pflicht, auf diesen ganzen Zyklus zu reflektieren, vom Aufbau des Vertrauens und Verlust des Vertrauens. Anders als selbstkritisch kann weder Kirche noch Theologie heute so etwas wie Vertrauenswürdigkeit für sich in Anspruch nehmen. Und von dieser Erfahrungsgeschichte und Lerngeschichte lässt sich vielleicht auch da lernen, wo man selbst fremdelt mit Begriffen wie Gottvertrauen oder auch der Kirche nicht mehr allzu viel Grundvertrauen entgegenbringt. Steigen wir also ein in theologische Betrachtung des Themas Glaubens und Vertrauen. Da könnte man jetzt natürlich ganz viel machen. Ich mache es so, und das ist in der Wissenschaft nun mal so. Man schaut, wo habe ich denn in meiner eigenen Forschung mich diesem Thema gewidmet. Das habe ich lustigerweise tatsächlich sehr intensiv. Meine Forschung begann mit dem Anfang der Reformation. Darüber habe ich meine Promotion geschrieben. Das Thema war Angst. Und wenn man ein Buch über Angst schreibt, geht es doch schon auf jeder zweiten Seite irgendwo auch um Vertrauen. Weil Angst und Vertrauen Gegenbegriffe sind. Eine sinnvolle Möglichkeit, Gegenbegriffe zu bilden. Man kann auch Vertrauen misstrauen. Aber ich denke, Vertrauen und Angst ist schon eine sehr interessante Konstellation. Und darum werden wir an dieser Stelle einsteigen mit der Frage, wann und wie wurde Vertrauen überhaupt eine so zentrale Frage für die christliche Religion? Denn das war sie nicht immer. Ich habe vorhin gesagt, Vertrauen ist seit Abraham an eine wichtige Frage für die jüdische, für die christliche Religion. Irgendwie stimmt das auch. Man hat es aber nicht in jedem Jahrhundert gemerkt. So, wenn man auf die Christentumsgeschichte und Theologiegeschichte schaut, muss man klar sagen, den größten Teil gegenüber hätte man die Frage, was ist denn das Wichtigste in der christlichen Religion, beantwortet mit die Liebe. Was denn sonst? Die Liebe natürlich. Und wenn der Apostel Paulus sagt, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, die Liebe ist die größte, dann brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. So, man könnte das an der Theologiegeschichte nachzeichnen. Nichts ist wichtiger und zentraler als die Liebe. Und man hatte gute Gründe dafür natürlich. Man sagt, also natürlich an Gott glauben, das ist schon wichtig, steht ja auch in der Bibel. So, aber Glaube ist nichts sehr Besonderes. Im Jakobusbrief heißt es ausdrücklich, du glaubst an Gott, du tust recht daran, die Teufel tun's auch und zittern. Wenn selbst der Teufel an Gott glaubt, ja, kann sich keiner was drauf einbilden. So, na, der glaubt, dass es Gott gibt, das ist nichts Besonderes. Liebt der Teufel, ja, da ist er der totale Loser, ne? Da ist er die Null. Das ist die Herausforderung, ein Liebender zu werden wie Gott, das ist im Grunde die Herausforderung. Insofern war Glaube also das absolute Minimum. Den Glauben lästern, verleugnen, war ja lange lebensgefährlich im christlichen Abendland. Wir verdrängen so gern und viel. So, insofern war der Glaube etwas, was man im Grunde überwiegend verstand, als etwas Kognitives, also glauben das, ich glaube, dass Gott existiert, dass Gott dreieinig, dass Christus Gottes Sohn, so etwas Kognitives verbunden mit etwas Voluntativen, einer Zustimmung. Ich glaube, dass Gott ist und stimme dem zu. Und des Weiteren setzte man darauf, dass dieser Glaube der Einstieg in ein Leben mit Gott ist, das durch Hoffnung und Liebe veredelt und vollkommen wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im 16. Jahrhundert kommt es in großen Umbrüchen dazu, dass der Glaube in vielen Strängen des Christentums die Liebe in Sachen Zentralität ablöst. Ich arbeite ja jetzt in Zürich, ich muss mich da sehr interessieren neuerdings, was die da so getrieben haben. 1523 kann man bei Ulrich Zwingli, dem Reformator Zürichs, lesen, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Das ist sein Gott. Und wir sehen, da ist jetzt wirklich was anderes passiert. Vertrauen ist auf einmal sehr zentral, so dass sich am Vertrauen überhaupt bestimmt, was geglaubt wird, was Gott genannt werden kann. Es gibt 1530 das Wort von Luther, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Höchstwahrscheinlich ist es historisch so, dass Luther tatsächlich sich durch Zwingli zu dieser Formulierung hat anregen lassen. Er hat sie metaphorisch einprägsamer gemacht. Genauso wahrscheinlich ist, dass Zwingli zuvor durch Luther auf die Idee gebracht wurde, dass der Glaube die zentrale Herausforderung ist. So zentral, wie man lange glaubte, dass die Liebe es sei. Wie ist es dazu gekommen? Das Vertrauen, Glaube verstanden als Vertrauen, so zentral und bedeutsam wurde. Ich möchte diesen Weg in aller Kürze in drei Schritte nachzeichnen, was für uns heute interessant ist. Vertrauen wurde eine zentrale Frage inmitten einer Vertrauenskrise. Der junge Mönch Martin Luther, und ich setze voraus, dass Sie alle Eckdaten irgendwie auch kennen, hat ja die katholische Kirche auch geprägt, so oder so. Also ich erzähle jetzt da nichts aus Erfurt oder Wittenberg. Der junge Mönch Martin Luther, katholisch, gut katholisch, wollte er sein, war er eine Zeit lang auch, hatte eine ungeheure Krise des Selbstvertrauens. Er selbst stammte ja aus einer theologischen Tradition, die so aus heutiger Sicht nicht die höchste und schönste war. Man hätte ihm da heute, würde man ihm andere Dinge raten. Es war, wie es war. Er stand in der Tradition einer nominalistischen Theologie und die hatte eine nochmal extra große Neigung dazu, die Liebe stark zu betonen und im Grunde ein Spektrum für fromme Menschen eröffnet, das folgende Eckpunkte Punkte hatte. Auf der einen Seite sagte man in dieser Tradition, also Glauben ist super, Liebe ist wichtig, klar, aber gerettet wird der Mensch nicht einfach durch gute Werke und dabei sein und dazugehören und so. Also ja, natürlich gute Werke, aber das Wesentliche ist doch, dass die guten Werke aus reinem Herzen kommen, aus reiner Liebe. Und wenn jemand gute Werke tut und glaubt, weil er Angst hat, verloren zu gehen, weil er Angst vor der Hölle hat, dann tut er keine guten Werke, dann tut er selbstsüchtige Werke. So, wer nur fromm ist, um gerettet zu werden, denkt gar nicht an Gott und an den Nächsten, er denkt an sich. Das ist es aber nicht, das ist nicht Gottes Idee gewesen. Gottes Idee ist reine Liebe aus reinem Herzen. Und das ist heroisch, das ist mal eine Challenge, nicht? Ein reines Herz. Und man hat ja viel Hilfe und es gibt ja Frömmigkeitsmittel noch und noch. Für Menschen mit stumpfem Gewissen kann das auch sehr schön sein, wenn man sich in das Gefühl hineingrooven kann, wirklich aus reinem Herzen und selbstloser Liebe durchs Leben zu schreiten. Das kann ein sehr stabiles, schönes Gefühl sein. Für Menschen mit Neigung zur Skrupulosität liegen da lauter Fallstricke. Man kann abends sich selbst hinterfragen und schauen, habe ich wirklich nur um des anderen Willen gelebt, gehandelt, geatmet, gedacht oder ist da ein selbstisches Motiv bei gewesen? Luther hatte leider Begabung zur Skrupulosität, das ist schlecht mit so einer Theorie. So, es gab aber in diesem Spektrum ein anderes Ende und das sagte, ja, und ja, Gott weiß, wir sind alles irgendwie krummes Holz und so, ist alles nicht so einfach. In großer Barmherzigkeit verlangt Gott nicht, dass wir den absoluten Maßstab reiner Liebe erfüllen. Er verlangt von uns nicht mehr, als dass wir alles tun, was wir schaffen. Facere quod in se est, also tun, was wir vermögen, alles tun, was in uns steckt. Das kann man als großes Entgegenkommen verstehen. Man stelle sich vor, Aufnahmeprüfung, Polizei und so, nicht die alte Regelung, 100 Liegestütz, sonst darf man da nicht mitmachen. Das ist hart, da braucht man viel Training, stabile Gelenke. Wenn das ermäßigt würde, dass man sagt, 100 Liegestütz, ja auch Quatsch, ne? Braucht man im Alltag nicht. Einfach so viel Liegestütz, wie du schaffst. Wir brauchen Menschen, die erst aufhören, wenn es gar nicht mehr geht. Würde man sagen, das ist ein Wort. Nach dem siebten kam ich nicht mehr hoch. Finde ich super. Habe ich versucht. So, dann hat man wirklich das Gefühl, das ist ja große Gnade. So, dieses Entgegenkommen. Für skrupulöse Menschen ist es nicht so einfach. Ne? Das klappt bei Liegestütz. Aber stellen wir uns mal vor, die Regel ist, du musst gar nicht mehr, was weiß ich, 3 Stunden am Tag beten. Du musst einfach so lange beten, wie du kannst. Ja, wer schafft es, abends auf der Bettkante zu sitzen und zu sagen, ich hätte keine Sekunde länger geschafft heute, ist alles gut mit mir. Ah, skrupulöse Menschen haben da das Gefühl, es wäre eine Minute länger gegangen. Ah, ich habe wieder versagt irgendwie. Luther gehörte zu denen, Selbstzweifel, Krisen und so weiter und suchte nach Ausweg. Der Ausweg kommt durch Hilfe und an der Stelle eine kleine Metareflexion. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin evangelischer Theologe, fühle mich geehrt, hier zu sein. Jetzt sitzen Sie hier schon 20 Minuten, ich komme als Evangelischer, erzähle von einem Evangelischen aus Deutschland, von einem Evangelischen aus der Schweiz. Das ist doch unschön. Also müsste man nicht ein bisschen was Katholisches und Österreichisches haben? Ja, absolut, absolut, das fühle ich auch sehr. Und jetzt ist auch der Moment, wo ich da wirklich auch was bieten kann. Und da gibt es natürlich eine ganz naheliegende Lösung. Naheliegend meine ich jetzt tatsächlich so wortwörtlich, wie es in theologischen Vorträgen nicht selbstverständlich ist. In St. Peter liegt jemand begraben, der an dieser Stelle ausschlaggebende Bedeutung bekam, nämlich Luthers alter Beichtvater Johannes von Staupitz, der seine letzten Jahre Abt der Benediktinerabtei St. Peter war und dessen 500. Todestag wir in diesem Jahr begehen. So viel habe ich noch gar nicht mitbekommen, aber der hat Ende des Jahres. Also vielleicht kommen da noch ganz wunderbare, großartige Gedächtnisveranstaltungen, wer weiß. Vielleicht auch nicht, ne? So Leute, die irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, man weiß ja nicht. Für die Zeit war er sehr wichtig, zweimal. Die erste Bedeutung war, dass er Luther in diesen Krisen sagte, Ah, du liest auch ein bisschen komische Sachen. Lies mal mehr Augustinus. Lies mal ein bisschen mehr Gnadentheologie. So dieses ganze Schielen auf deinen Beitrag. Ne? Also das tut dir nicht gut. Also du guckst da zu viel. Wie viele Werke kann ich mitbringen? Lass das mal weg. Gottes Gnade ist radikal, ist bedingungslos. Gottes Gnade erlöst. So, und in der Tat, das war für Luther in der damaligen Krise eine entscheidende Hilfe. Ich habe hier mal ein Schaubild, das ist aus verhaltenstherapeutischen Anleitungen zum Umgang mit Angststörungen. Das Interessante bei Angststörungen ist ja, wo das herkommt, ist relativ egal. Ne? Kann irgendwie schlechtes Essen, zu viel Handy oder dumme Ideen, es kann irgendwo herkommen, so wie man damit umgeht. Das ist ja die spannende Frage. Und habe ich mit krisenhaften Gefühlen, habe ich mit Angst, habe ich damit einen Umgang, der als Verstärkung funktioniert? Oder finde ich damit einen Umgang, der auf Unterbrechung und Stilllegung zielt? So, für Luther war eine an Leistung im weitesten Sinne orientierte Religionsform eine permanente Krisenverstärkung. Die These, dass Gottes Gnade radikal und bedingungslos ist und dass jedes menschliche Selbsterleben dafür gleichgültig ist, war für ihn eine große Befreiung. Das Vertrauen auf die radikale Gnade Gottes befreite Luther aus seiner krisenhaften Selbstverstrickung und seiner Misstrauenskrise sich selbst gegenüber. Nun aber stürzte er alsbald in eine zweite Krise, dass Gottes Gnade bedingungslos ist und dass Gott absolut souverän erwählt und verwirft, ist ja so lange eine schöne Idee, wie man schafft, sich erwählt zu fühlen. Wenn man in Krisen gerät und dann die Idee hat, Krise ist nicht gut, das ist eigentlich das Zeichen bei den Verworfenen, das ist schon eine schwierige Idee. So, und wenn man dann Gedanken hat, aber ist das nicht ungerecht, dass Gott erwählt und verwirft, dann kommt man auf einen sehr ungemütlichen Pfad, weil man dann mit sich selbst auf einmal im Gespräch ist und das fromme Über-Ich sagt, wie kann man so perfide sein, dem Allmächtigen, der niemand etwas schuldet, Ungerechtigkeit vorzuwerfen? Nur ein wahrhaft Verworfener würde das tun. Das war etwas, was Luther in immer tiefere Verzweiflung und Abgründe führte. Und hier wurde Staupitz, und zwar Staupitz allein, nochmal sehr bedeutsam. Luther hat sich ihm anvertraut und sagte, das mit der Gnade war ein guter Weg, das hat mich ein paar Jahre beruhigt, aber ich habe jetzt so eine Anschlusskrise, die ist schlimm, ich zweifle an Gott. So, ich habe Angst, dass Gott ungerecht, grausam, böse ist. Jetzt würde man in so einer Situation ja am liebsten hören, dass der Beichtvater sagt, mein Sohn, das, was du beschreibst, kenne ich aus eigener Erfahrung so gut. Und jetzt hör mir genau zu, weil ich dir jetzt sage, wie du da rauskommst. Das Glück hatte Luther nicht. Also Staupitz hatte das Gefühl, die Krise, die ist jetzt echt ein bisschen weird. Da sollte man nicht landen, da sollte man nicht hinkommen, dass man so grundsätzlich Gott in Frage stellt. Aber Staupitz hatte inzwischen ein Herz für diesen jungen komischen Augustiner, den er da hatte nun mal. Und er sagte ihm, ich kenne das nicht, verstehe das auch nicht. Ich habe mal Bücher gelesen, da kam sowas vor, vielleicht helfen die dir weiter. So kam Luther in Bekanntschaft mit Johannes Tauler vor allem und dem Frankfurter und weiterer mystischer Literatur. Man kann gut zeigen, dass diese Literatur für Luther einen riesigen Unterschied macht, weil dort in der Tat große Krisen einer Gottesverfinsterung beschrieben sind, wo Tauler und andere sagen, ich kenne das, ich habe das selbst erlebt, und da gibt es nichts, was man machen kann. Aber man kann auf Erfahrene hören, die sagen, manchmal ist es Gott selbst, der solche Glaubensverfinsterung zumutet. Und da gibt es nichts, was ein Mensch tun kann, nichts, weil es von Gott selbst zugefügt ist, ein solches völliges Erlöschen des eigenen Lichtes der Gottesbeziehung ertragen zu müssen. Und das Einzige, was da übrig bleibt, ist, sich Gott zu überlassen, im nackten, bloßen Glauben und Trauen. bis Gott selbst es wenden wird. So, damit machte Luther sehr gute Erfahrungen und hier bekommt er den Anstoß, nackten Glauben, bloßen Glauben, nur Glaube, reinen Glauben als Vertrauen inmitten der Dunkelheit zu betonen. Er hat das später weiterentwickelt und so stabilisiert, dass er sagt, und dieser Glaube entsteht in Kommunikationserfahrung, im Hören auf das Evangelium, im Zuspruch des Evangeliums, im Empfang des Evangeliums, im Taufe und Abendmahl und in der Absolution. Das ist eine lange Geschichte, aber tatsächlich war diese Entdeckung, dass in der äußersten Krise nur Vertrauen hilft, an dieser Stelle wesentlich. Jetzt könnte man sagen, das ist bis dahin eine Geschichte aus Sicht der theologischen Wissenschaft, katholisch und evangelisch, ist das auch alles ökumenisch längst verträglich. Wäre er da gestorben, wird er vielleicht auch auf irgendeinem Bild hier hängen oder so, hätte alles gut werden können. Jetzt wissen wir alle, er hat noch ein bisschen gelebt, irgendwie 30 Jahre noch, da kann man viel anstellen, das sparen wir uns alles. Aber das, was aus heutiger Sicht interessant ist, Kirchenvertrauen. Das war die ungeheure Krise, dass das irgendwann bei ihm und Kumpanen bei absolut Null war und eigentlich doch sogar auch im Minusbereich. Und das richtete viel an. An der Stelle sind wir Evangelischen aber längst auch jenseits aller Wehleidigkeit. Wir hatten ja unsere Jubeljahre der Selbstbeweihräucherung, 500 Jahre dies, 500 Jahre das. Wir sind ja jetzt so in der etwas harten Epoche der 500 Jahre. Wir haben nächstes Jahr 500 Jahre Täufertum. Welttäufertum kommt nach Zürich, um an ihre Anfänge zu gedenken, an lauter Gründer, die von reformierten Kirchenmenschen alle ertränkt oder anders umgebracht worden sind. So, und das gehört ja auch zur Kirchengeschichte, wo man in der alten Kirche viele Jahrzehnte gebraucht hat, um aus einer verfolgten Kirche zu einer verfolgenden Kirche zu werden, hat die Reformation wenige Jahre gebraucht. Das ist hart. Und man muss an dieser Stelle schon auch sehen, Vertrauen ist eine sehr fragile, mit Anschlussproblemen belastete Angelegenheit. Diese Umstellung des religiösen Zentrums von Liebe auf Vertrauen war zum einen ein Treiber für Individualität. Für Individualität, Schutz des Einzelnen, Schutz des Gewissens, sondern das könnte man als Erfolgsgeschichte erzählen. Aber das ist natürlich auch etwas, was das Sozialgefüge potenziell auflösen kann. Allein das Vertrauen, allein der Glaube, daraus wurde schnell auch wiederum allein die wahre Kirche, allein die wahre Lehre, allein die wahre Botschaft, wieder sehr viel 100%, wie diese ganze Geschichte bislang immer viel 100%iges hatte. Allein der Glaube, das reine Herz, nur der Papst, absolute Gnade, zu lernen, dass 100% ein Gottesprädikat ist. Und das Vertrauen vielleicht mehr zu tun hat tatsächlich mit der Akzeptanz von Verlässlichkeit. Das war ein langer und schmerzhafter Weg. Man könnte die positive Lernchance ja so formulieren: Wenn Vertrauen wichtig ist, wenn Vertrauen auf Gott zentral ist, könnte man daraus die Formel ableiten: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das heißt, Gottvertrauen begründet eine Verbindung von Vertrauensbereitschaft und gesundem Misstrauen. Denn die Präposition über ist ja nun raffiniert. Wir sollen Gott nicht statt aller Dinge vertrauen. Das ist dualistische, sektiererische Religion, die sagt, ich vertraue Gott, ich vertraue der Kirche, ich vertraue der Bibel. Und für die Welt, für die Gesellschaft, für die Wissenschaft habe ich nur Misstrauen, ist alles verkehrt, ist alles Finsternis. Das ist sehr problematisch. Gott über alle Dinge vertrauen heißt, ja schon, Vertrauen auch den anderen, aber nicht wie Gott. Umgekehrt bedeutet, über alle Dinge Gott vertrauen, naja, alles auch kritisch sehen. Sich selbst, die Kirche, die Gesellschaft, die Politik, das gehört zusammen. Dieses Gleichgewicht, dieses Ausbalancieren. Was man lernen kann aus dieser Zentralität des Vertrauens im Reformationsjahrhundert, ist meines Erachtens dies: Sehnsucht nach umfassenden Vertrauensverhältnissen. sollte man misstrauisch gegenüberstehen. Es ist das Besondere an der modernen Demokratie, wie auch an den modernen Wissenschaften, dass sie letztlich darauf angelegt sind, Vertrauen zu erwerben durch eine Kultur permanenter Kritikfähigkeit. Nicht Misstrauen ist problematisch, sondern seine Totalisierung. Das könnte gesundes Gottvertrauen leisten, eine starke Rehabilitation auch des Misstrauens und der Kritik. So, dazwischen möchte ich nun doch auch den Gedanken einschieben, braucht man dafür eine maximal robuste Variante von Gottvertrauen? Die Christentumsgeschichte hat gezeigt, dass es dieses Übermaß an Vertrauensseligkeit auch im Christentum gibt. Es gibt Vertrauensschwärmerei auch gegenüber der Bibel oder kirchlichen Institutionen oder Dogmatiken oder Institutionen, einzelnen charismatischen Persönlichkeiten wie natürlich auch sich selbst gegenüber, auch gegenüber der eigenen religiösen Erfahrung. Könnte man fragen, aber ist das nicht ein Webfehler in der christlichen Religion, dass sie anscheinend doch dazu anhält, Gott radikal und bedingungslos zu vertrauen? Man könnte sagen, ganz am Anfang der Bibel steht doch schon, wo Misstrauen gegen Gott hinführt. So die Geschichte, wo sich Eva unterhält mit so einem komischen Tierchen, so, und da diese Frage auftaucht, sollte Gott gesagt haben, so und so, wird ja nicht so weiter erzählt, dass Eva klug und weise wurde, dadurch, dass sie endlich lernte, Gott zu misstrauen. Da hörte sie auf, eine naive Fundamentalistin zu sein. Und dieser reife Fortschritt hat was ganz Wunderschönes aus ihrem Leben werden lassen, weil das war der Beginn ihrer Mündigkeit und alles wurde gut. Ah, die Geschichte nimmt ja eine kritische Wendung. So, ne? Und ich würde nun so sagen, was an dieser Geschichte ja der Punkt sicher ist, ist, wie selbstbesoffen man vom Vertrauen auf sich selbst sein kann. Denn das, was Gott gesagt hat, war ja was anderes. Ne? Also da hätte man ja weiterdenken können, das war gar nicht der Punkt. Omri Böhm, israelischer Philosoph, hat in seinen Studien zum Universalismus zuletzt sehr schön darauf hingewiesen, dass bereits im Buch Genesis auch das Misstrauen Gott gegenüber seinen Ort bekommt. In der Abrahamsgeschichte Genesis 18 wird das so erzählt, als Abraham von Gott die Botschaft bekommt, Sodom und Gomorra, das geht so nicht mehr weiter, da ist der Schlussstrich also fällig. Da sagt Abraham ja nicht, gerecht, o Herr, sind deine Gerichte und lass krachen. Nein, Abraham widerspricht Gott ja ausdrücklich und sagt, Moment mal, für die Gottlosigkeit einer willst du alle, vielleicht gibt es da Unschuldige. Vielleicht gibt es da Gerechte. Sollte der Richter der Welt ungerecht sein, das sei doch fern. So, dass es im Zentrum des Glaubens auch kritische Fragen gegenüber Gott gibt, das finde ich gehört zum sehr Schönen in der christlichen Religion. Sie kennt Selbstrelativierung des eigenen Glaubens um Gottes Willen. Um Gottes Willen bedarf es des Moments, der Skepsis, des Zweifels, der kritischen Reflexion, selbst innerhalb des Vertrauens Gott gegenüber. Ein solches kritisches Vertrauen ist dann auch in der Lage, einzusehen, es braucht Misstrauen und Vertrauen mit einer vorrangigen Option für das Vertrauen um Gottes Willen, der der Schöpfer dieser Menschheit ist. Jede realistische Anthropologie braucht einen Sinn für die Ambivalenz des Menschen. Und manchmal können Menschen wichtige Gedanken auch ohne theologischen Doktortitel in ihrer Weise ganz gut zusammenfassen. Damit möchte ich schließen. Wilhelm Busch formulierte es mal so, wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun, die beiden sorgen Brüder. Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder. So etwas Ähnliches wollte ich auch sagen, nur mit ein paar theologischen Fußnoten dazu. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus